Ja, wir freuen uns, dass der Bruder Paris aus der Versammlung Berlin-Schöneberg bei uns ist. Er hat auch seine Frau mitgebracht und Ihnen auch ein Willkommen. Und der Bruder Paris wird nun den Vortrag halten, der das Thema trägt, was die Flut der Tage Noahs für uns bedeutet. Bitte, Bruder Paris.
Alle gut ausgeruht? Ja, naja, ist noch ein bisschen früh, ne? Ich frage deswegen, weil wir ja ein paar freie Tage jetzt hatten, ne? Da konnten wir uns ja gut erholen, ne? Oder? Ja, schon. Wenn ich jetzt so fragen würde, kannst du dich erinnern, was du so diese freien Tage gemacht hast? So, was weiß ich, zum Beispiel den 26.12.2012. Würde dir da ein bisschen noch was einfallen? Hätte man das noch so in Erinnerung? Wäre schon schwer bei dem einen oder anderen, ne? Aber naja, doch, vielleicht schon. Jetzt mache ich mal eine schwierigere Frage. Gedächtnistraining, zweite Stufe. Kannst du dich erinnern, was du am 26.12. vor einem Jahr, also in 2012 gemacht hast? Oh, also wenn da jetzt nicht etwas ganz Besonderes war, wird es jetzt noch schwieriger, ne? Gut. Jetzt Gedächtnisfrage Stufe Nummer 3. Kannst du dich erinnern, was du am 26. Dezember 2004 gemacht hast? Oder hat da irgendwas Besonderes, das dir da in den Kopf schießt? Oh, was soll das denn jetzt, ne? Das fragt er so morgens so schwere Sachen. Aber ich glaube, dass fast jeder hier im Saal dort eine spezielle Nachricht gesehen oder gehört hat, an die er sich noch sehr gut erinnern kann. Und nur ein Wort, an jedem fällt diese Nachricht wieder in den Sinn. Das Wort lautet Tsunami. Ah, ne? Ja, genau. Das Seebeben im Indischen Ozean, das etwa 230.000 Menschenleben gefordert hat. Jetzt sei erstmal ganz deutlich gesagt, dass der Tsunami nichts mit der in der Bibel aufgezeichneten Sintflut zu tun hat. Ne? Denn das eine, das war örtlich begrenzt, das andere hatte weltweite Ausmaße. Das eine war eine Naturkatastrophe, das andere war ein von Gott speziell gewollter Eingriff. Doch gibt es interessante Parallelen und man sieht, was für eine Kraft und was für eine Macht Wasser haben kann. Und es ist doch interessant, dass es dieses Ereignis vom 26.12.2004 immer noch detailliert in den Köpfen der Menschen verankert ist. Und das, obwohl es nur örtlich, also in Anführungsstrichen örtlich, begrenzt war. Wenn dem so ist, dann müsste ja eine Sintflut, die sich über die ganze Erde erstreckte, mindestens genauso, wenn nicht noch mehr in den Köpfen der Menschen verankert haben. Oh, und genauso ist es. Die weltweite Sintflut ist sogar eine geschichtliche Grundlage und in fast allen Kulturen kennt man die Begebenheit dieser Flut. Und es gibt ganz viele Sagen und ganz viele Geschichten darüber. Oh, natürlich unterscheiden sich die Einzelheiten, das ist keine Frage, aber es gibt immer mindestens drei Übereinstimmungen, jeder Sage in jeder Geschichte. Ne? Zum Beispiel eine Übereinstimmung ist in jeder Sintflut-Sage und Geschichte, dass das moralische Verhalten, das heißt also die Schlechtigkeit des Menschen, diese Flut verursacht hat, das ist eine Übereinstimmung. Eine zweite ist, dass die Menschheit weltweit vernichtet wurde. Und eine dritte, dass ein Mann vorher gewarnt worden ist und sich und einige andere mithilfe eines Schiffes oder einer Arche rettete. Und die Gesamtzahl all dieser Sagen, Mythen und Geschichten sind weltweit mindestens 270. Manche Schätzungen gehen sogar auf weit über 600. Naja, gut, könnten wir jetzt sagen. Sage, Geschichte, Mythos. Frage ist, hat die Sintflut denn tatsächlich stattgefunden? Naja, nun, im Prinzip ist es so, dass archäologisch und wissenschaftlich gesehen gar nicht mehr angezweifelt werden kann, dass es je eine Sintflut gegeben hat. Trotzdem wollen wir ein paar wenige Beweise von Tausenden herausholen, um zu beweisen, dass es sich tatsächlich um eine weltweite Flut gehandelt haben muss. Jesus Christus hat mal gesagt, dass sogar Steine schreien könnten, um über Jehova Zeugnis abzulegen. Und so ist es auch im Fall der Sintflut. Ich habe mal eine Weltkarte mitgebracht. Unsere schöne Erde. Und jetzt hat man tausende Tonnen schwere Gesteinsmassen. Das sind mal diese tausende Tonnen schwere Gesteinsmassen. Deren Ursprung nachweislich, und das möchte ich ganz deutlich betonen, nachweislich hoch oben im nördlichen Teil der Erde war, tausende Kilometer in südliche Regionen gefunden, wo ebenfalls nachweislich, und das möchte ich auch wieder betonen, nachweislich immer nur ein sehr warmes Klima war. Das sei deswegen mal betont, weil ja manche Kritiker meinen und glauben, naja, das hat ja nie eine Sintflut gegeben, es sei alles durch eine Eiszeit entstanden. Das kann aber nicht sein, wenn hier immer nur ein warmes Klima war. So, wie sind diese Steine also von hier oben nach hier unten gekommen? Diese tausende Tonnen schweren Gesteinsmassen. Wir sind uns einig, etwas sehr Kräftiges, etwas sehr Mächtiges muss es dorthin gedrückt, dorthin geschoben oder dorthin geschwemmt haben. Und jetzt denken wir mal an die Wasserkraft des kleinen Tsunamis 2004, was da für ein Kavum hintergesteckt hat. Oder die Wasserkraft des Tsunamis in Japan, was da alles weggespült hat. Aber wir kommen nachher nochmal auf die Wasserkraft kurz zu sprechen. Wir wollen uns das mal merken, wir wollen vorher einen anderen Beweis noch herausholen, um zu beweisen, dass es sich tatsächlich um eine weltweite Flut handeln musste. Und zwar Knochen. Knochen? Jetzt fällt mir die Erde auf die Füße. Okay. So. Nicht zu Füßen. An ganz vielen Orten auf der Welt hat man also eine große Anzahl Überbleibsel verschiedener Tiere gefunden, die zur gleichen Zeit an einem Ort waren und zur gleichen Zeit gestorben sind, und zwar ohne Gewalteinwirkung. Und diese Fundorte, dieser Überbleibsel, dieser Knochen, sind oft auf einzelstehenden hohen Bergen, also an Orten, an denen man erwarten würde, dass Tiere Zuflucht vor dem Wasser suchen würden. Und jetzt frage ich euch, was veranlasst ein Kaninchen mit einem Kojoten in dieselbe Höhle zu laufen? Und beide starben gleichzeitig. Warum sucht eine Antilope mit einem Grizzlybären denselben Zufluchtsort auf? Und beide starben gleichzeitig, ohne Gewalteinwirkung. Warum findet man Seemuscheln auf hohen Bergen? Aber nicht nur Knochen hat man gefunden, sondern sogar in Eis eingefrorene Tiere. Oh, doch vielleicht eine Eiszeit? Na, ganz so ist es nicht. Die Zeitung The Saturday Evening Post schrieb in Bezug auf diese Funde, das Fleisch vieler dieser Tiere war völlig frisch, auch waren sie unversehrt erhalten und knieten oder standen immer noch aufrecht. Ungeheure Herden mächtiger, wohlgenährter Tiere, die nicht besonders für ein sehr kaltes Klima ausgerüstet waren, grasten friedlich auf sonnigen Weiden. So viel nochmal zum Thema Eiszeittheorie. Und dann heißt es weiter, plötzlich und ohne sichtbares Zeichen von Gewalt wurden sie alle getötet, und zwar noch bevor sie den letzten Bissen Nahrung herunterschlucken konnten. Und dann wurden sie rasch eingefroren. Na, könnte eine Eiszeit so schnell eingreifen? Nein, aber das stimmt mit den Auswirkungen der Sintflut überein. Die Bibel beschreibt die Flut wie folgt. An diesem Tag wurden alle Quellen der großen Wassertiefe aufgebrochen, die Schleusen der Himmel wurden geöffnet, die einstürzenden Wasser nahmen Überhand auf der Erde. Im März 2007 hat man einen sehr, also archäologisch gesehen, einen sehr bekannten Fund gemacht, und zwar eines 6 Monate alten Mammutbabys auf der sibirischen Halbinsel Jamal. Und dieses Mammutbaby, das hat so eine Art Schlamm in den Atemwegen gehabt, und da sagen die Wissenschaftler, ja, das Tier müsse ertrunken sein, was ja das stützt, der Sintflut, nicht wahr? Geologen haben herausgefunden, dass im Nordwesten der Vereinigten Staaten eine 600 Meter hohe Wasserwand, eine 600 Meter hohe Wasserwand mit einer Spitzengeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer hereingebrochen sein muss. Solche Funde findet man auch an anderen Orten auf der Welt. Und jetzt wollen wir nochmal an die Wasserkraft des kleinen Tsunamis 2004 denken. Da war es eine 14, 15, 16 Meter hohe Welle. Hier reden wir von einer 600 Meter hohen Wasserwand. So viel nochmal zum tausende Tonnen schwere Gesteinsmassen verschieben. Das ist für so eine gewaltige Kraft, sind das hier, also das sowieso, aber die jetzt im Echt, wären dann Kieselsteine. Naja, und jetzt stellen wir uns mal so einen Mammut vor, ne? Wie es so friedlich auf so einer sonnigen Weide grast, alles so schön, blauer Himmel, ne? Kaut, dreht den Kopf so allmählich. Und auf einmal kommt so eine 600 Meter hohe Wasserwand auf das Tier zu. Na, da würde mir auch das Gras im Hals stecken bleiben. Ne? Und ohne Zweifel war es gerade so, dass in den Polargebieten der Erde eisige Winde begleitet waren. Und die Ertrunkenen, die toten, dorthin geschwemmten Tiere, die wurden dann rasch eingefroren. Und genau so kommt man dann zu solchen Funden. Naja, mach dir selbst ein Bild. Mythos, Sintflut oder Tatsache? Prinz Mikasa, ein bekannter Archäologe, sagte, die Ausgrabungen haben überzeugend bewiesen, dass die Sintflut tatsächlich stattgefunden hat. Und Beweise dafür gibt es ganz, ganz viele, aber das würde jetzt den Zeitrahmen sprengen. Doch was viel wichtiger ist und viel mehr Beweiskraft hat, das ist Folgendes, und zwar dieses hier, die Bibel selbst. Denn sie spricht davon als ein tatsächliches Ereignis und die Bibel hat auf jeden Fall recht. Denn Wissenschaftler und Archäologen, ja, die unterstreichen bestenfalls überhaupt die Bibel. Der Bericht der weltweiten Sintflut wird nicht als Parabel oder Fabel hingestellt, sondern als ein wirkliches, tatsächliches Ereignis. Und andere Bibelschreiber nehmen ebenfalls Bezug auf die Sintflut als ein tatsächliches Ereignis. Ne? Esra zum Beispiel, Jesaja, Hesekiel, Paulus, Petrus, unser Herr Jesus Christus, der die ganze Sache ja vom Himmel aus mitverfolgte, alle sagen, die Sintflut hat tatsächlich stattgefunden. Es besteht also wirklich kein Grund an der Geschichtlichkeit der Sintflut zu zweifeln. Die Frage ist jetzt nur für uns heute hier. Hat die Sintflut, die vor gut 4300 Jahren stattgefunden hat, beziehungsweise diese Begebenheit, überhaupt alles drumherum, irgendeine Bedeutung für uns heute? Na, wir wollen nochmal auf den Apostel Petrus zurückkommen. Bitte schlag mit mir mal den zweiten Petrusbrief auf, Kapitel 2. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 2. Und da lesen wir die Verse 5 und 6. Zweiter Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 5 und 6. Das heißt hier, und er, also Gott, ne, hielt sich nicht davon zurück, eine ehemalige Welt zu strafen, sondern hielt Noah, einen Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen in Sicherheit, als er eine Sintflut über eine Welt gottloser Menschen brachte. Und indem er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte, verurteilte er sie, wodurch er sie Gottlosen als ein Beispiel kommender Dinge hinstellte. Ist uns das aufgefallen? Das ist interessant, ne? Ein Beispiel kommender Dinge. Das heißt also, dass es explizite Parallelen gibt, die für uns heute unglaublich wichtig sind. Und diese wollen wir heute Morgen mal ein bisschen gegenüberstellen. Ne? Mal zu analysieren, wo wir, du und ich, uns im Strom der Zeit befinden. Fangen wir an, Parallelen zu ziehen. Wie sah die Welt damals aus? Na, schlagen wir den Bericht im ersten Buch Mose einmal auf. Erstes Buch Mose, Kapitel 6, man kann es aufgeschlagen lassen. Aber gut, so schwer ist es auch nicht zu finden. Wir kommen später nochmal kurz darauf zurück. Erstes Buch Mose, Kapitel 6. Und da lesen wir den Vers 5, um zu analysieren, wie es damals auf der Erde aussah. Da sah Jehova, dass die Schlechtigkeit des Menschen ausnehmend groß war auf der Erde und dass jede Neigung der Gedanken seines Herzens allzeit nur schlecht war. Ja, so sah die Welt damals aus. Ne? Ausnehmend groß die Schlechtigkeit, jede Neigung seines Gedankens, seines Herzens war allzeit nur schlecht. Ziehen wir die Parallele, wie ist es denn heute? Na gut, also das Herz der Menschen, das können wir nicht sehen, da können wir nicht reinsehen. Ne? Das kann nur Jehova, deswegen weiß auch nur er, wie dicht wir eigentlich am Ende sind. Aber was du und ich sehen können, das ist die ausnehmend große Schlechtigkeit des Menschen, oder? Also brauchen wir nicht ins Detail gehen, da kann sich jeder selbst ein gutes Bild machen, der mit offenen Augen durchs Leben geht. Man muss sich ja nur mal die täglichen Nachrichten anschauen, ne? Dass da Amokläufer immer und immer mehr kommen oder ihre Familienväter ihre Familien hinschlachten oder die Ansichten der Menschen sich anschauen, ihre moralischen Ideen oder immer wieder schön einmal U-Bahn fahren in Berlin, dann sieht man da schon. Ne? Und das nimmt immer auch zu, immer stetig zu. Das wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Aber wie ist es damals so weit gekommen? Und wie heute? Naja, unter anderem durch den Einfluss abtrünniger Geistwesen, verbunden mit Gewalttat. Also zur Zeit Noahs nahmen sich Engel, die ja den Aufbau des menschlichen Körpers sehr gut kannten. Ne? Die wussten, wie so ein Körper zu machen ist, das haben die mitbekommen, die konnten sich dann materialisieren, also sich verfestigen, und dann konnten die sich Frauen nehmen hier auf der Erde. Und mit diesen Frauen zeuchten sie Kinder, das waren die sogenannten Nephilim. Das kannst du nachlesen in den ersten 4 Versen des 6. Kapitels. Jetzt war das leider so, dass ihre Väter, also diese abtrünnigen Engel, Jehova untreu waren. Und so waren es leider in diesem Fall auch die Kinder. Und dazu kam, dass diese Nephilim, was übrigens übersetzt Feller bedeutet, also Feller, Schläger und Tyrannen waren, die ohne Zweifel zu der vermehrten Bosheit und zu den schlimmen Verhältnissen der damaligen Zeit beigetragen haben. Gut, wie ist es heute? Denn das dient uns ja als ein Beispiel für die heutige Zeit, haben wir gesagt. Wie ist der Einfluss heute? Naja, also der Einfluss von abtrünnigen Geistwesen, man könnte auch ganz kurz Dämonen sagen, ist heute mindestens genauso stark, wenn nicht noch stärker, da ja der Einflussbereich von Satan und seinen Gefolge seit 1914 nur auf die Erde beschränkt ist. Mal ehrlich, sieht man nicht in der menschlichen Gesellschaft einen teuflischen Charakter? Wir haben gerade eben schon ein bisschen was angeführt, ne? Aber auch Kriege werden angefeuert, Gesetzlosigkeit ist an der Tagesordnung, Gewalttat, verbunden oft mit perversesten Handlungen, ne? Leider auch immer mehr unter engen Verwandten, nimmt stetig zu, sodass niemand mehr Herr der Lage ist. Aber auch Okkulte, Astrologie, weiße, schwarze Magie, prominente Löffelverbieger, Magier, Zauberer, Wahrsager, Meditation, religiöse Irrlehren oder ganz heimtückisch, Förderung zur Anbetung anderer Dinge als Jehova. Also zum Beispiel Schauspieler, Sportmannschaften, Stars, Sternchen, ne? Wie die manchmal regelrecht vergöttert, ja angehimmelt werden, angebetet werden, das möchte der Teufel. Ja, weg von Jehova, da auf die Menschen schauen, ne? Und all das erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Und wo wir gerade beim Thema heimtückisch sind, wie der Teufel so handelt, Medien benutzt der Teufel ja auch nur allzu gerne, ne? Filme, Fernsehen, Musik, Bücher, Zeitschriften und so weiter. Aber auf zweierlei Arten. Einmal ganz offen, kommt man sofort drauf. Das wissen wir, da halten wir uns von fern, ne? Zum Beispiel Horror- und Gewaltfilme, Mystery-Serien, Vampirfilme, perverser Musik, all sowas, ne? Das wissen wir, nee. Ganz klar, das hat was mit Teufel zu tun und Gewalt, das wollen wir nicht. Aber der Teufel macht das auch manchmal ganz versteckt, ganz heimtückisch von hinten, dass man nicht so schnell da drauf kommt. Zum Beispiel so Musiker und Musikerinnen, die nette Musik machen. Also von Schlager bis zu Rap, da ist jetzt nichts ausgenommen. Ne? Da kann man nicht sagen, oh, diese Musikgenre ist gut, das ist schlecht, alles gut, alles schlecht. Nee, wirklich, da gibt es hier und da immer wieder mal Musiker und Musikerinnen, die machen nette Musik, harmlose Musik, bekennen sich aber hinterrücks zu Satan, Drogen oder anderen Perversitäten dann. Ne? Oder Filme, also nette Filme, so Zeichentrickfilme, Animationsfilme, Kinderfilme, ne? So unter dieser Prämisse auch, ja, ah, das ist ja nur ein kleiner Zauberdrache, das ist doch nur ein kleines, niedliches Gespenst. Das ist doch nur eine kleine Geschichte. Ja. Oder Comics. Das ist auch eine interessante Sache, wo man mal drauf kommen muss. Da gibt es als Beispiel so lustige Figuren, die schlagen ihre überzähligen Gegner massenweise den Schädel ein. Das ist ja schon so als Christen ein bisschen fragwürdige Unterhaltung. Aber okay. Das können sie aber nur, ihre überzähligen Gegner, die massenweise den Schädel einhalten, können sie nur, weil sie vorher einen Zaubertrank zu sich genommen haben. Und dieser Zaubertrank, der wird gebraut von einem Druiden. Und dieser Druide, der benutzt nur gerne okkulte Zauberformeln. Ne? Und wir wissen vielleicht, Druiden, das sind Philosophen, das sind Magier gewesen, ne? Astrologen gewesen. Und das sind ja jetzt keine offensichtlichen Sachen, da muss man ja erstmal drauf kommen. Ne? Man liest da was oder man schaut sich einen Film an. Und auf einmal, ne, denkt man sich nichts bei, analysiert man das, sieht man, wie heimtückisch versucht der Teufel, uns auf eine spiritistische Ebene zu kriegen. Ganz schnell versucht er das. Und das ist heimtückisch, wie er versucht, an unseren Glauben zu feilen. Und das ist wichtig zu verstehen, Brüder. Warum ist das wichtig zu verstehen, wie schnell man auf diese okkulte Ebene kommt? Naja, was hat Jehova mit den Menschen, die sich zur Zeit Noahs damit befassen wollten, getan? Er hat sie vernichtet. Und das alles dient uns als ein Beispiel für die heutige Zeit und für die kommenden Dinge. Wir erkennen also, wie eng die Parallelen sind und wie wichtig die Erkennung der Ereignisse von damals ist. Nur Noah und seine Familie überlebten die damalige satanistische und gottlose Welt. Und Noah und seine Familie waren im Verhältnis der Welt nur eine kleine, geringe Anzahl. Und jetzt wollen wir mal analysieren, warum Noah denn überlebt hat. Was hat Noah denn so ausgezeichnet? Vielleicht hast du das Kapitel 6 noch aufgeschlagen, ich nicht, ich blätter kurz. Kapitel 6, wir lesen die Verse 8 und 9. Wir lesen hier, Noah aber fand Gunst in den Augen Jehovas. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Er erwies sich als untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit dem wahren Gott. Wir lesen noch den Vers 22 dazu. Einmal umblättern bitte. Da heißt es, und Noah ging daran gemäß allem zu tun, was Gott ihm geboten hatte, gerade so tat er. Ja, Noah hatte Glauben, keine Frage. Ne? Und mit diesem Glauben, so heißt es in Hebräer Kapitel 11, Vers 7, verurteilte er die Welt, sprich also mit seinem Glauben zeigte er, dass es als unvollkommener Mensch möglich war und ist, gerettet zu werden. Aber Glauben allein, reichte das? Nein, das haben wir gerade gelesen, ne? Vers 22, gerade so tat er. Also Noahs Glaube war gerecht, weil dieser mit Taten zu tun hatte und diese Taten mussten in völliger Übereinstimmung mit Jehovas Willen sein. Und stellen wir uns mal vor, der Noah hätte gesagt, ja Jehova, jetzt habe ich mir hier ein 133 Meter langes und 22 Meter breites Haus gebaut. Soll auch so ähnlich aussehen, sieht auch so ähnlich aus wie die Arche, ne? Hat auch oben so eine hübsche Dachluke drauf bekommen. Aber wenn da jetzt so eine Sintflut kommen soll, ich weiß ja nicht ganz genau, was das ist, aber wenn da so eine Sintflut kommen soll, ich glaube, ich brauche ein richtig stabiles, festes Fundament, ne? Dass mein Haus richtig gut in der Erde verankert ist. Und dann wäre die Sintflut gekommen. Hätte ihn das gerettet? Hätte ihn nicht gerettet. Ne? Aber so war Noah ja auch nicht. Sein Leben und das seiner Familie drehte sich um das genaue Tun des Willens Jehovas, um den genauen Bau, so wie Jehova das haben wollte. Das genaue Predigen auch, wie Jehova das haben wollte. Und nur so überlebten sie. Und sein Glaube dient uns als ein Beispiel für uns in der heutigen Zeit, dass alles in völliger Übereinstimmung mit Jehovas Willen ist. Schauen wir uns weitere Parallelen an. Noah ging predigen. Haben wir ja vorhin gelesen, Prediger der Gerechtigkeit, ne? Kannst du dir das vorstellen, was die Menschen damals sagten? Boah, Sintflut, der kommt ja immer wieder damit. Mit dem kann man überhaupt über gar nichts Anständiges reden, immer nur über seinen Glauben. Vielleicht kennen wir solche Sätze ja auch von Arbeitskollegen, von Bekannten, von Verwandten. Ja, kann schon sein. Oder an den Türen. Oder andere Parallele. Mit dem Predigen haben wir uns schon mal darüber Gedanken gemacht, wie viele Menschen denn Noah hat so retten können außerhalb seiner Familie. Meinst du, Noah kannte die Bedeutung des Wortes Gleichgültigkeit? So 40, 50 Jahre lang? Erinnerst du dich, was Jesus mal über Noahs Generation sagte? Ne? Matthäus 24, 37 bis 39, sie nahmen keine Kenntnis davon. Absolute Gleichgültigkeit, weil sie nur mit sich beschäftigt sein wollten und sich überhaupt gar keinen dort Gedanken machen wollten um ihren Schöpfer. Und leider heute ist es doch bei den meisten Menschen auch so. Oder andere Parallele. Die Arche. Also mitten im Wald. Ein riesiges Bauwerk, das schwimmen soll. Brüder, im Wald. Also, ob sich wohl manche da einen Kopf gelangt haben und gesagt haben, der spinnt doch, der Noah. Das ist doch so unnötig, dass der da dieses riesige Bauwerk da im Wald hinbaut. Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht wurde ihm früher schon mal ein Vogel gezeigt, ich weiß es nicht, aber vielleicht kennst du das ja auch aus dem Predigtdienst oder aus dem Straßendienst, ne, Haus-zu-Haus-Dienst, dass sie sagen, ne, du wirst doch von irgendjemandem gezwungen, das zu tun. Wobei, eine andere Parallele, das mit der Arche, das war auch gut so, dass sie da stand im Wald. Ja, warum? Naja, so kam die Sintflut nicht plötzlich und ohne Warnung, denn auch Noah hat ja nicht jeden einzelnen Menschen erreichen können. Das war einfach logistisch nicht möglich. Und auch wir können heute nicht jeden einzelnen erreichen. Das ist einfach nicht möglich. Das wird auch nicht so sein. Aber was die Menschen damals sahen, das war das Werk, ne, die Arche. Und das, was die Menschen heute sehen, ist genau das Gleiche. Sie sehen unser Werk, sie sehen uns, sie können Sie können jederzeit fragen, was macht ihr da eigentlich? Jetzt haben wir diese wunderbare Vorkehrung ja auch mit dieser neuen Internetseite, wie viele Menschen, JW.org, nicht wahr? Wie viele Menschen darauf zugreifen können und fragen können nach einem Studium oder auch mal allgemeine Fragen stellen kann. Das ist möglich. Wobei wir natürlich betonen wollen, wir müssen unseren Teil schon tun. Ne? Also wir können jetzt nicht einfach hier sitzen und warten, bis die Leute kommen. Wir müssen schon losgehen zu den Menschen. Ne? Denn Jehova macht ja nichts, was wir selbst tun könnten. Und deshalb ist es ja auch wichtig, bis zum Schluss auszuharren. Denn auch Noah harrte aus, das ist ja auch so eine Parallele, bis zum Schluss. Na, egal, welcher Schwierigkeiten da waren. Dann stellen wir uns auch mal wieder vor, die Arche würde jetzt dastehen, fast fertig, und da würden jetzt nur so ein paar Quadratmeter mit Teer zu bedecken fehlen. Ne? So, ein paar Quadratmeter. Und auf einmal sagt der Noah, nee, also jetzt mag ich nicht mehr. Das ist mir alles zu viel. Den Leuten um mich herum, denen geht es viel besser. Die feiern, die fliegen in Urlaub. Nee, die haben Familienfeste, trinken Wein, haben viel Freizeit. Und ich werkel hier rum und dann tut das weh. Und Splitter habe ich mir hier wieder in den Finger gehauen. Und es eitert und das ist so dumm. Und dann habe ich den Sam und den Ham und den Japhet. Die machen andauernd Fehler, die sind so unvollkommen. Nee, ich höre auf. Das wäre was gewesen, oder? Da wäre die Arche fast fertig gewesen, hätte nur so ein paar Quadratmeter mit Teer zu bedecken gefehlt und da würde der Noah kurz vorher aufhören. Es wäre nicht nur für ihn, sondern für die ganze Menschheit katastrophal gewesen. Aber glücklicherweise war Noah so nicht. Er harrte aus bis zum Schluss, denn so, genau so war Noah. Und sein Glaube dient uns heute als ein wichtig großes Beispiel. Und voller Eifer vollendete er das von Jehova aufgetragene Werk und wurde dafür dann reichlich gesegnet. Und sein Ausharren dient uns heute auch als ein unglaublich wichtiges Beispiel. Auch wenn so manche Situation damals und heute nicht leicht zu ertragen ist, das wissen wir. Wir müssen schon gut kämpfen, um ausharren zu können. Letzte Parallele für heute Morgen. Wir sind ja immer noch bei der Besprechung, Beispiel kommender Dinge. Meinst du, Noah war bekannt wegen den Dingen, die er tat? Anders als die anderen, so als Außenseiter bekannt? Ja, ne? Bist du auch so angesehen, vielleicht anders als die anderen? Das ist gut so. Denn die Welt, die untergeht, die liebt ihresgleichen, die ist nett zu ihresgleichen. Vorsicht, wenn uns die Welt liebt. Schau, wir wollen Matthäus Kapitel 24 dazu mal aufschlagen. Ich zitierte schon die Verse 37 bis 39. Wir wollen mal die Verse 40 bis 41 lesen. Matthäus Kapitel 24. Und da lesen wir die Verse 40 und 41. 24, 40, 41. Dann werden zwei Männer auf dem Feld sein. Einer wird mitgenommen und der andere zurückgelassen werden. Zwei Frauen werden an der Handmühle mahlen. Die eine wird mitgenommen und die andere zurückgelassen werden. Wenn Jehova eingreift und wir haben die große Drangsal, dann wird genau dieses hier geschehen. Und diese beiden Gruppen, wer also überleben und wer umkommen wird, müssen sich deutlich, deutlich voneinander unterscheiden. Ist es also für jeden, ob vom Himmel aus oder von der Erde, gut und deutlich sichtbar, dass wir einen starken Glauben haben? Was wäre, wenn morgen die große Drangsal kämen würde? Würde Jehova dich und mich für würdig erachten, sie zu überleben? Darüber lohnt sich das nachzudenken. Und es lohnt sich auch darüber nachzudenken, den Willen Jehova immer noch ganzherzig zu tun. Vom ganzen Herzen. Nicht der Berichtszettel ist das Entscheidende, sondern das Ganzherzige. Und wenn ich hier schaue, wir haben hier viele Brüder, die schon jahrelang ausgeharrt haben und kämpfen, so wie Noah. Vielleicht ist der Berichtszettel nicht hoch, aber das Ganzherzige ist doch entscheidend. Und da seid ihr ausharrende, jahrelang ausharrende Brüder uns ein großes Vorbild. Und sind es nur diese zwei kleinen Schärflein, diese paar Minuten in das Kästchen hineingeworfen. Wie sehr freut sich doch Jehova über so jahrelang ausharrende treue Diener. Und für uns Jüngeren sehr, sehr anspornend und lobenswert. Ne? Können wir nach der Versammlung mal machen, mal zu einem Bruder, wo wir wissen, dass der jahrelang schon kämpft, mal sagen, danke, dass du so lange ausharrst und mir ein gutes Vorbild bist. Genau wie Noah. Ne? Ihr folgt nämlich Noah nach. Wir wollen alle das so mit im Punkto Ausharren tun. Ne? Noah nachzufolgen. voller Eifer das Werk zu vollenden. Jetzt haben wir ja ganz zu Anfang dieses Vortrages über den Tsunami im Indischen Ozean gesprochen, ne? Ganz kurz. Meine Frage an euch, was hättet ihr denn getan, wenn ihr 2 Tage vorher gewusst hättet, dass dieser Tsunami da kommt? Also hättet ihr nicht einen Flug gebucht, egal was es gekostet hätte? Wärt dorthin geflogen, am Strand gelaufen, hättet versucht, die Menschen von ihren Stühlen, von ihren Liegestühlen aufzurütteln und zu sagen, kommen Sie zu, dass du hier wegrennst, da kommt bald eine Monsterwelle, obwohl die meisten wahrscheinlich gesagt hätten, lassen Sie mir mal meine Ruhe, ich habe Urlaub. Oder ich will das nicht, oder Sie spinnen doch, oder was auch immer. Wir hätten es doch versucht. Egal, und zwar ausharren, bis zum Schluss, bis kurz vorher hätten wir es versucht. Warum? Weil wir gewusst hätten, dass dieser Tsunami kommt. Und Noah, der wusste, dass die Sintflut kommt. Und deswegen hat er ausharrend bis zum Schluss dieses voller Glauben getan. Und du und ich, wir wissen eins, hundertprozentig, es kommt Harmagedon. Deswegen wollen wir voller Eifer, Jehovas Werk vollenden. Und zwar ausharrend bis zum Schluss. Denn bedenken wir sind in der Endzeit der letzten Tage dieses Systems der Dinge angelangt. Und deshalb harren wir doch bitte aus, bis zum Schluss und handeln wie wir Noah. Denn das alles, was wir heute Morgen hier besprochen haben, dient ja dir und mir anspornend als ein Beispiel jetzt bald kommender Dinge.